Für die Öffentlichkeit scheint sich die Debatte um geheime UFO-Technologie beruhigt zu haben. Aber hinter den Kulissen tobt derzeit ein regelrechter Machtkampf darum, wer die geborgenen Trümmerteile besitzen und wer sie nachkonstruieren darf. Und weitere Befragungen von David Grush wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Doch in Mexiko bereiten Kongressabgeordnete bereits eine eigene Anhörung vor. Und im Dschungel von Peru rücken Spezialkräfte ein, weil Menschen von UFOs attackiert worden sind. Höchste Zeit, mal darüber zu reden. Jetzt in Erstkontakt. Willkommen zurück in Erstkontakt, der Sendung über das wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und die werde ich wie immer bestreiten mit dem Mann, der sensationelle hellseherische Fähigkeiten bewiesen hat, als er 2019 oder so beschlossen hat, mit mir diese Sendung zu machen, weil er gedacht hat, dies wird irgendwann mal noch wichtig, dieses Thema. Herzlich willkommen, Dirk Pohlmann.
Ja, das war ganz simples Nachdenken. Mit Hellsicht hat das leider nichts zu tun. Hätte ich auch gerne hellseherische Fähigkeiten, kann ich bisher nicht mit dienen. Ich gebe mir Mühe.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. hat mal so ein
Ja, wer glaubt, gesagt. Dass man zum Arzt gehen muss, wenn man Visionen hat, sollte selber zum Arzt gehen oder sollte mal in Ashram gehen, in die Kirche oder nach Eloises oder zum nächsten LSD-Händler vielleicht. Okay.
Genau. Wir fangen aber mit einem anderen sehr aktuellen Thema an. Das ist jetzt erst vor wenigen Tagen oder gestern, glaube ich, erst reingekommen. Und zwar kommen wir nochmal zurück auf diese Serie von UFO-Abschüssen über US-amerikanischem und kanadischem Territorium Anfang des Jahres. Im Februar, erinnerst du dich?
Ja.
Der Tag, an dem UFOs, an dem der US-Präsident einen UFO-Abschussbefehl erteilt hat, der bezog sich auf einen chinesischen Ballon, den sie dann auch wirklich abgeschossen haben. Aber es wurden in den Tagen darauf, das war ein sehr bewegtes Wochenende, wurden 3 weitere Objekte abgeschossen und angeblich nie gefunden. Und jetzt gibt es dazu neue Informationen aus Kanada. Es hat ein Forscher eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestellt und hat ein geheimes Memo gefunden, das an den kanadischen Premierminister Justin Trudeau geschickt wurde. Und in diesem Memorandum vom 15. Februar 2023 wird er vor allem über ein Objekt informiert, dass dort abgeschossen worden ist oder befohlen hat, dass es abgeschossen wird, und zwar das Objekt Nummer 23 über Yukon, das am 11. Februar in den kanadischen Luftraum eingetreten ist. Und da natürlich sieht man, es ist stark geschwärzt, ja, also oder ausgegraut hier in dem Fall. Die Kanadier haben Stil. Das sieht ein bisschen schicker aus als dieses hässliche Schwarz. jedenfalls, was sehr interessant ist, ist, dass aus diesem Dokument hier hervorgeht, dass die Funktionsweise, die Antriebsmethode oder die Zugehörigkeit zu irgendeiner anderen Nation immer noch unbestätigt ist. Und es ist unbekannt, ob es eine bewaffnete Bedrohung darstellt oder ob es die Fähigkeit hat, Informationen zu sammeln. Und dieses Objekt, also das finde ich schon mal bemerkenswert, dass der Premierminister ein geheimes Memo bekommt, in dem drin steht, es ist unbekannt, wie sich das fortbewegt. Also das zeigt ja schon mal, um was es hier geht. Also hier geht es wirklich um echte anomale, völlig unbegreifliche Sachen. Ja, es geht hier nicht um irgendwelche Wetterballons. Es war sehr geschickt von denen, dass sie das alles verkauft haben im Zuge des chinesischen Wetterballons. Mhm. Aber hinter den Kulissen ging es wohl darum, die Sensibilität für dieses Thema gerade bei den Entscheidungsträgern zu schärfen. Und das andere Interessante ist, hier steht, die volle Verwertung von UAP Nummer 20, das von den USA am 10. Februar abgeschossen wurde, ist noch nicht abgeschlossen. Also die volle Verwertung, die reden hier von Verwertung, ja. Mhm. Und das bedeutet, dass sie das, wenn sie das verwertet haben, dass sie es dann auch geborgen haben müssen. Und das war ja,
das auch sehen, ja.
Das war ja, das haben sie ja jetzt gesagt, dass sie, naja, sie konnten nicht wirklich was bergen, weil die Wetterbedingungen waren so schlecht. Und das war dieses Objekt Nummer 20, was sie hier erwähnen, dass, wenn das am 10. Februar abgeschossen wurde, dann muss es das Objekt sein, das NORAD, also das nordamerikanische Luftverteidigungskommando, am 9. Februar entdeckt hat auf dem Bodenradar und Kampfjets aufsteigen ließ, um es zu untersuchen. Und von dem wird kolportiert, dass es etwa die Größe eines Kleinwagens hatte und in der gewöhnlichen Flughöhe von zivilen Maschinen unterwegs war. Und es hat eine Bedrohung für den Luftraum, für die Luftraumsicherheit dargestellt. Und darum hat NORAD beschlossen, das Objekt abzuschießen und dann nachts am Freitagmorgen um 1.45 Uhr an diesem 10. Februar näherte sich der ein F-22-Jet dem Objekt, das nun vor der Küste Alaskas in US-amerikanischem Hoheitsgebiet sich aufhielt und hat es abgeschossen. Der Brigadegeneral Brigadier General Patrick Ryder hat damals bei einer eilig anberaumten Pressekonferenz im Pentagon gesagt, dass das US Northern Command mit den Bergungsarbeiten beginnt. Und gesagt, dass es aber noch keine weiteren Details über das Objekt gibt, weder über seine Fähigkeiten, seinen Zweck oder seine Herkunft. Er hat aber nur gesagt, sie nennen es aus einem bestimmten Grund nicht Ballon, sondern es ist schon ein richtiges Objekt. Aber ob es jemals zu der Bergung gekommen ist und was dabei herausgefunden wurde, haben sie damals niemals gesagt. Jetzt wissen wir zumindest, es muss geborgen worden sein und es wird offenbar fully exploited, wie das hier drin steht. Es wird offenbar voll ausgewertet. Was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass es hier wirklich um geborgene, also hier sehen wir hier schon in diesem Memo, es gibt offenbar geborgene UFO-Technologie.
Sind wir sicher, dass das kein weiterer Wetterballon ist, den Sie da abgeschossen haben? Kein chinesischer, herrenloser?
Das haben Sie ja schon gesagt, dass es mit dem Objekt, mit dem chinesischen Wetterballon nichts zu tun hatte, dass es von der Größe her anders war. Und ich meine, hier steht ja auch drin, dass die Art des Antriebs völlig unbekannt war. Also wenn es ein Wetterballon gewesen wäre, glaube ich nicht, dass sie dann sagen, der Antrieb ist unbekannt.
Ja, also spricht auf jeden Fall dafür. Ich versuche nur vorsichtig zu sein, ja, dass man nicht zu Schlussfolgerungen.
Ja, genau. Wir haben da auch vor der Sendung drüber geredet. Kann man denn jetzt schon sagen, dass es geborgene Trümmer, dass es geborgene geheime UFO-Technologie gibt, ja oder nein? Und ich würde mich darauf festlegen zu sagen, ja, die muss es geben. Aber ich habe keinen Teil. Aber wenn der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, wo 15 Mal drin steht Exotic Technology of Non-Human Origin oder sowas, dann werden die sich irgendwas dabei gedacht haben. Und das ist nur einer von vielen Hinweisen. Ja. In meinem Buch, was bald rauskommt, gehe ich da dieser Sache viel mehr noch auf den Grund. Wie siehst du denn das? Wann kommt der Moment für dich als jetzt mal so knallhart journalistisch, wo du sagst, okay, das muss es geben?
Wenn wir in ein Objekt gezeigt bekommen, also irgendetwas, oder es eine, also ich meine, was die Richtung, du hattest erwähnt, Ubatuba zum Beispiel, es sind ja gar nicht die unbedingt besten Sachen, die wir haben, sind gar nicht aus dem Westen. Ich erinnere mich deutlich, als ich die UFO-Doku für Arte gemacht habe, das war 2004, glaube ich, also ist schon ein halbes Jahrhundert her, so ungefähr, ein Viertel jetzt, ja. Also in die Richtung. Da war ja auch in Schweden bei den sogenannten Geisterraketen von 1946 wurde berichtet, dass Leute Teile gefunden haben. Und das habe ich damals, wurde mir gesagt, Schlacke, und haben Leute irgendwelche Sachen am Waldboden gefunden und mitgenommen. Da bin ich nicht mehr so sicher, ob ich das so einordnen soll, aber wenn zum Beispiel wie Ubatuba ein Material gefunden wird mit einer Isotopenzusammensetzung, das ist in dem Fall, glaube ich, Magnesium gewesen, korrigiere mich, mit Isotopenzusammensetzung, also Anzahl, die wir auf der Erde nicht kennen, dann ist das bereits ein sehr starkes Argument. Ich erinnere mich an die Sache Wolfram und Magnesium in hauchdünnen Lagen.
Bismut und Magnesium.
Bismut, ja. Auch das ist ein wozu zum Teufel soll das gut sein? Wer macht sich die Mühe, so etwas herzustellen? Ist auch ein starkes Argument. Ist mir aber auch, es ist nicht entscheidend für mich, weil ich nicht aus der Fraktion bin, die gern möchte, dass das alles nicht wahr ist, sondern dass die Möglichkeiten, die Indizien türmen sich auf. Deswegen gibt es Aktivität. Und es geht jetzt mehr oder weniger nur eine Frage der absoluten Sauberkeit, wie man das benennt. Also das Wichtige ist ja eigentlich, worüber unsere ganze Sendung auch gehen wird, dass man jetzt die neuen Besen ranlässt, also die Leute, die was rauskriegen wollen und nicht die, die mit Händen und Füßen versuchen zu verhindern, dass irgendetwas an die Öffentlichkeit kommt. Das ist der entscheidende Punkt. Also ich glaube, dass wenn ich das, was Disclosure Project macht, wenn wir das von der im Kongress hören, sehen. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr weit weg. Das kann man sagen, weil im Kongress genügend Leute da sind, die sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen.
Die werden irgendwas Altes werden sie zeigen, aber den Rest werden sie für sich behalten, denke ich. Die besten.
Es ist, wie gesagt, der Geist ist aus der Flasche. Das ist sozusagen so, wie ich das erste Mal, als wir gesprochen haben, ich glaube 2017 war das sogar, dieses Interview, wo ich gesagt habe, die Zeit ist auf unserer Seite. Ich, alter Mann, habe recht behalten.
Du hast recht behalten.
Der Geist ist aus der Flasche. Das ist mein zweiter Satz dazu. Das geht nicht wieder rückwärts.
Das glaube ich auch, das sieht man auch daran, dass jetzt also auch wirklich Länder, die bis jetzt nichts weiter gemacht haben, sich damit beschäftigen. Übrigens hat Kanada ja auch ein eigenes UFO-Forschungsprogramm jetzt. Seit Mai ist das bekannt, Sky Canada Project, wo es darum geht, die Bürgerwissenschaft zu unterstützen und Sichtungsmeldungen zu sammeln. Und es sollen UAP-Beobachtungen auf transparente Weise optimiert werden und kompetente Experten gefunden werden, die dazu Erklärungen abgeben können. Und es soll natürlich auch gegen Verschwörungstheorien gekämpft werden im Bereich hier. Das ist Teil der Bemühungen, die Desinformation zu verhindern und Verschwörungstheorien, indem die gesammelten Informationen für alle verfügbar werden. Also wir sehen auch natürlich die Regierungen, die wissen um das Potenzial, um das potenziell zerstörerische Potenzial, was dieses UFO-Thema für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und insbesondere für das Vertrauen in die Regierungen hat. Und ich wette, dass auch
Völlig zu Recht.
Natürlich.
Natürlich. Also auch in die Medien, die uns die ganze Zeit erzählt haben, bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen, die jeden lächerlich gemacht haben, der sich dann mit einem skeptischen Bewusstsein mit beschäftigen wollte, die Skeptiker, die versucht haben, alles zu verhindern, damit sich überhaupt jemand damit beschäftigt. All diese Leute werden völlig zu Recht einen Waschlappen abbekommen. Ich hoffe, er wird etwas massiver als ein Waschlappen sein. Das ist das Vertrauen in die Regierung, wenn man sich eben entsprechend verhält, geht es auf lange Sicht nicht gut. Und das können sie sich dann versuchen, wieder aufzubauen. Ja, das wird interessant werden, weil ich habe das ja mehrmals gesagt, ich halte die amerikanische Öffentlichkeit für durchlässiger, weil sie eben zum Beispiel dieses UFO-Thema haben, was seit vielen Jahrzehnten unter der Oberfläche köchelt und sagt, hier ist etwas, von dem wir nichts erfahren sollen. Dafür sind die Leute jahrzehntelang lächerlich gemacht worden, es sind Karrieren zerstört worden und das ist nur gerecht, wenn das ganz klar aufgedeckt wird und die entsprechenden Glaubwürdigkeit bei den richtigen Leuten jetzt schwindet. Denn sie haben ja immer versucht, über das Verringern der Glaubwürdigkeit der Leute, die sich damit beschäftigen, ihr Thema handhabbar zu halten. Und also das ist die, abgesehen davon, was du immer sagst, wenn wir akzeptieren müssen, dass wir auf diesem Planeten noch nicht mal die hellste Kerze auf der Planetentorte sind, sondern da noch was anderes ist, dann ist das auch die richtige Einordnung, aber das wird ein kopernikanischer Moment werden. Also das heißt, da, wo die Menschheit begriffen hat, es dreht sich nicht alles um die Erde, sondern die Erde ist eine von den Bällen, die sich um eine Sonne dreht, die sich um viele andere Sachen wieder dreht. Also das wird auch noch interessant werden. Aber das ist, ich habe zum Beispiel gerade einen Anruf bekommen von jemandem, den du auch gut kennst, lass jetzt mal weg, der gesagt hat, er denkt die ganze Nacht schon darüber nach, ob das Ganze hier so eine Art Welt am Draht, das hat er nicht benannt, aber das Szenario, dass wir so eine Art Aquarium sind, wo jemand ab und zu Futter reinschüttet und guckt, was passiert. Also so ein DNA-Aquarium, mal sehen, was passiert. Und
das musst du mir dann mal erzählen, wer das war. Das ist ja
das
so.
Das erzähle ich dir.
Ich denke, dass es so ist.
Das ist also deine These dazu.
Genau. Glaub,
so abwegig ist das gar nicht. Ja? Also, okay.
Genau. Und wir sind nur Goldfisch in dem Glas und sind uns gar nicht darüber normalerweise fähig, darüber nachzudenken, ob es da draußen was Größeres gibt. Und wenn es doch einer tut, dann wird er schnell von den anderen Fischen angehalten, aufzuhören, in solchen Verschwörungsideologien nachzuhängen und schnell weiterzuschwimmen. Aber hoffentlich wird uns das hoch angerechnet, wenn man uns aus dem Goldfischglas holt eines Tages. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Wie ernsthaft das Thema ist, das sieht man ja auch daran, dass das Pentagon jetzt eine Webseite ins Leben gerufen hat für Arrow. Und die Webseite, die kann man sich hier angucken, die ist relativ schmucklos und langweilig auf den ersten Blick. Wie man sieht, also die haben offenbar wirklich jede Mark ins Programm gesteckt und nicht in die Webdesign. Also das krieg ich ja besser hin. Es sind aber einige interessante Sachen drauf. Jetzt möchte ich mal kurz erstmal zeigen, wie diese Pressekonferenz angekündigt worden ist. Es gab nämlich, sie wurde extra erwähnt während einer Pressekonferenz vom Pentagon Pressesprecher Patrick Ryder. Und da hat er gesagt, dass diese auf dieser Webseite jetzt Informationen, also er hat angekündigt, dass es die jetzt gibt, hat gesagt, da werden dann Informationen, Videos und Fotos werden dort veröffentlicht in Zukunft zu gelösten UAP-Fällen. Sobald diese freigegeben und veröffentlicht werden, das finde ich interessant, weil ein UAP zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es nicht gelöst ist, ja. Mhm. Und zu den weiteren Inhalten gehören Berichtstrends, eine Rubrik mit häufig gestellten Fragen, Links zu offiziellen Berichten, Abschriften, Pressemitteilungen und anderen Ressourcen, die für die Öffentlichkeit nützlich sein könnten. Und in Zukunft soll es dann auch möglich sein, hat er gesagt, dass man dass dort Angehörige der Streitkräfte und Zivilisten Meldungen abgeben können über UAPs. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass der nächste Arrow-Bericht jetzt demnächst bevorsteht. Also der kommt jetzt bald. Guck mal, hier so sieht das jetzt aus auf der Website. Coming soon. US Government UAP Related Program Activity Reporting. Also das ist auch interessant, ja. Also es ist ein Berichtsprogramm oder es ist ein, hier kannst du draufdrücken, wenn du etwas über Regierungsprogramme zu UAP weißt. Mhm. Das ist doch interessant.
Regierungsprogramme?
Naja, das steht doch hier. Hier steht US Government UAP Related Program Activity Reporting.
Related, okay, das heißt, weil das Interessante sind ja eigentlich die Programme, die nicht von der US-Regierung sind. Also es müsste ein umfassender, wenn Sie etwas wissen zu Programmen, die von der Regierung oder von der Regierung unterstützt oder außerhalb der Regierung stattfinden, sich mit UAPs beschäftigen, bitte melden Sie sich hier. Was ich gelesen habe, es gibt gar keine Kontaktinformationen auf der Webseite, wo man sich melden soll.
Genau, gibt's auch bis heute nicht. Es gibt halt nur diesen Knopf, da passiert aber im Moment noch nichts und man kann auch wirklich nur man kann nicht draufklicken im Moment, aber es bringt sowieso auch nur was, wenn man tatsächlich für die Regierung arbeitet oder so was hat. Also ganz normale Zivilisten können da nichts melden. Und jetzt aber das Interessante ist auch, während dieser Pressekonferenz, wo er das angekündigt hat, da waren natürlich viele andere Themen auch, die von den Reportern gefragt wurden. Aber es gab mehrere Nachfragen zu Arrow und zu dieser neuen Website. Und ich habe hier mal eine, wie ich finde, die eine der interessantesten Stellen rausgepickt aus der Frage-Antwort-Runde, wo es um Arrow geht und um die Enthüllungen von David Grush. Und das gucken wir uns mal an. Bitteschön. Mhm.
On the Arrow question, it's also under our understanding that the program itself is now going to be under the purview of Deputy Secretary Hicks. I'm just wondering what that changes operationally about Arrow and about the way it functions.
Yeah, well, you know, operationally, it doesn't change the way that Arrow functions other than, again, it highlights the importance of the program to the department and the fact that it has the deputy secretary's full attention to ensure that she's able to advocate and fight for the resources that they need in order to conduct their mission.
And Congress mandated that you all share what is unclassified on that website. There was an amendment to the NDAA sponsored by Senate Majority Leader Chuck Schumer that would have the National Archives declassify its UAP or UFO records. Is Arrow going to be doing that as well, looking to declassify some of the information that it has?
Yeah, let me take that question because I don't know the answer to that. We'll come back.
I have one more if you may indulge me.
All right.
The whistleblower who came forward, former Air Force Intel officer David Grush, the claims that he made in Congress in that congressional hearing were based on interviews he said he had done with 40 people as he was working, reporting to Arrow as well. Are any of those reports going to be published on this website, those interviews, or would any of those people who he allegedly interviewed be made available to Congress?
just to clarify, the interviews that he himself conducted?
He said that information that he had was based on interviews that he had done or spoken to people, 40 people or more. I'm just wondering if any of those...
Yeah, so again, as I understand it, Arrow is very willing to take any inputs or information and to investigate into claims of UAP. And so if that information is made available to the department, certainly we'll take a look at it. In this particular individual's case, I do not know whether he has provided it to Arrow to review or not. But again, broadly speaking, this office... for obvious reasons, is going to take this mission seriously. They are taking it seriously, and so would be willing to look at anything that's provided. So thank you very much.
Jo, soweit also die Pressekonferenz mit dem Pentagon-Pressesprecher. Und ich fand zwei Sachen bemerkenswert. Also das erste ist, er hat wirklich nochmal deutlich gemacht, dass diese UAPs und Arrow, dass das von großer Bedeutung für das Verteidigungsministerium ist. Das ist ein wichtiges Thema. Und das ist übrigens auch die Meinung nebenbei erwähnt hier von CNN, von diesem CNN-Mann. Alle Links übrigens zur Sendung wie immer auf unserer Website exomagazin.tv für Abonnenten von unserer Website. Das ist ein Zeichen, dass das Pentagon UFOs ernst nimmt, sagt CNN dazu. Also nur so nebenbei. Und also das ist jetzt keine Verschwörungstheorie mehr, dass es das gibt. Das sollte sich vielleicht auch langsam herumsprechen in den Gefilden von Wikipedia und von Psiram, wo dieser Scheiß bei deinen Einträgen ja immer noch drin steht. Irgendwie
als sowas. Erster Eintrag, ich bin vor allen Dingen, Dirk Pohlmann ist ein Ufologe, steht da drin.
Du bist also Ufologe, ist, genau. Ja, ja. Ah, übrigens, ich bin jetzt eingeladen, morgen bin ich in einem französischen Podcast eingeladen, wo ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Französisch parlieren soll. Und da haben sie mich als Ufologe, Allemand, haben sie mich angekündigt. Also in Frankreich heißt aber Ufologe ist dort nichts Abwertendes. Gut, aber jedenfalls zurück zu dieser Arrow-Website und der Pressekonferenz. Dieser General nimmt das offenbar sehr ernst, was und sagt, dass das Pentagon die UFOs sehr ernst nimmt. Und das Zweite ist, wenn du dir diese Frage angehört hast über David Grush, ob denn diese Berichte, diese Interviews oder Befragungen, die er mit den Insidern dort geführt hat, ob die auch auf der Website kommen werden, ist er ein bisschen ausgewichen. Ja, er hat erstmal nicht gesagt, dass er David Grush unglaubwürdig findet, sondern was er gesagt hat, ist im Grunde, naja, wenn der David Grush sich dort bei Arrow melden will, kann er das ja gerne machen. Mhm. Also das finde ich bemerkenswert. Das finde ich wirklich bemerkenswert, dass David Grush auch in anderen Pressekonferenzen, dass nie einer gesagt hat, es gab ja auch eine White House Pressekonferenz mit Kirby, da haben sie ja auch so ganz ähnlich reagiert. Nirgendwo sagt einer, der spinnt, der sagt die Unwahrheit. Mhm. Was war dein Eindruck?
Ja, mein Eindruck war, dass der Mann vorher ein Briefing bekommen hat, in das er betonen soll, dass sie das alles sehr ernst nehmen und er aber zu keiner Sache etwas Relevantes zu sagen hatte. Also die Frage, ob die zum Beispiel, ob diese, er musste ja nachfragen, reden Sie von Interviews, die Grush selber geführt hat oder über die Grush berichtet. Also sein Kenntnisstand ist dabei minimal und es ist, also wie gesagt, wir werden in der Sendung ja an mehreren Stellen dazu kommen, wie ernsthaft der Wille ist, das aufzuklären. Was ich sagen würde, ist, sie kommen nicht mehr dahinter zurück. Sie können nicht mehr sagen, alles Quatsch, brauchen wir uns nicht mit beschäftigen, lassen wir es liegen. Das geht nicht mehr. Die Frage ist, wie ernst der Wille ist, sich wirklich damit zu beschäftigen und bei wem. Also ich möchte daran erinnern, wenn man über Jahrzehnte die Öffentlichkeit täuscht, auch intern, die interne Militäröffentlichkeit täuscht und den Eindruck erweckt, dass das alles nur unter psychiatrischen Gesichtspunkten relevant ist, dann hat man ein Problem. Auch so, hinterher, also die Leute, die das getan haben, werden kein Interesse daran haben, dass aufgerollt wird, wo sie wie lange, wie oft gelogen haben. Und wie die Lage tatsächlich ist, sondern deren Interesse wird sein, das Ganze hinter einer Nebelwand verschwinden zu lassen. Also Rauch, sozusagen sich hinter Nebelkerzen zu verstecken, die sie jetzt in Reihe zünden werden. Also das zu verunklaren, sodass in dieser Unklarheit ihre Vergehen an der Öffentlichkeit, das geht ja um einen demokratischen Staat angeblich, es geht ja nicht um ein autoritäres Gebilde, sie legen ja immer bei großen Wert darauf, dass andere Staaten autoritäre Gebilde sind angeblich, hier geht es ja darum, dass die Öffentlichkeit mit falschen Informationen gefüttert wurde aus staatlichem Interesse. Das steht nicht in der Definition, was in einer Demokratie erlaubt ist. Und darum, ja, das, so sehe ich das, was da jetzt kommt, ist, den brennt der Kittel. Und jetzt müssen Sie sehen, wie Sie damit klarkommen. Das wird, die Situation ist unangenehm. Jeder Stuhl, auf den Sie sich setzen, hat ein Nagelbrett.
Arrow scheint aber doch vorgesehen dafür, dass man dort, dass es jetzt der zentrale Hub der US-Regierung wird für alles, was mit UFOs zu tun hat. Und eine der interessantesten Sachen, die auf der Website überhaupt veröffentlicht wurden, ist dieses Briefing-Dokument hier. Es ist eigentlich so eine Art PDF, wo ein bisschen was erzählt wird, was Arrow macht und so weiter und so fort. Und
eine Präsentation, steht, ne? Auch, das ist eine veröffentlichte Präsentation, würde ich das nennen.
Genau, und hier steht ganz klar, UAP ist nicht nicht unerkannte Ballonaktivität, sondern die Betonung liegt auf Anomalous-Faktoren, auf anomalen Faktoren. Ja, das auch nochmal für alle Leute, die denken, UAP ist einfach nur ein nicht identifiziertes Flugobjekt und könnte auch ein Ballon sein. Nein, das ist für die etwas, was wirklich anormal ist. Und zwar durch, weil es nicht auf bekannte Akteure zurückzuführen ist und weil es Verhaltensweisen demonstriert, die von Sensoren oder Beobachtern nicht verstanden werden können. Und hier steht es, anomale Erfassungen beinhalten, aber sind nicht beschränkt auf Phänomene, die scheinbare Fähigkeiten oder Materialien aufweisen, welche die bekannten Leistungsrahmen übersteigen. Also das ist ganz klar, UAP ist etwas Anormales und nicht irgendwas, was man nicht weiß, und dann ist es aber doch was. Also nur noch
Venus-Wetterballon, die Zeiten Sumpfgas sind vorbei.
Es steht, das ist ja vorbei.
Auch, Domain Awareness Gaps, also dass es Bereiche gibt, in denen wir sozusagen nicht in der Lage sind, das von einem Bereich zum anderen zu beobachten. Ich sag zum Beispiel, wenn da was kommt und man hat auf dem Foto und sieht ein Objekt, das ohne einen großen Splash im Meer verschwindet, als wenn Luft und Wasser für dieses Objekt kein Problem sind zu durchdringen, also keine wesentliche, so wie Wolken und in der Atmosphäre für ein Flugzeug, dann heißt das, dass sie wissen, dass sagen, es gibt eine Aufmerksamkeit, die ist in fokussierten Bereichen und dann gibt es eine Lücke und dann gibt es wieder einen Bereich, wo geguckt wird, zum Beispiel Sonar unter Wasser. Aber dazwischen haben wir keine Kenntnisse und es geht jetzt darum, das aufzuklären. Das heißt, man hat genügend Daten, wie sie immer so schön sagen, für Sichtung, die unerklärlich sind und sie gehen zwischen Bereichen über und es geht darum, jetzt sozusagen den Radarstrahl auf den gesamten Bereich auszudehnen und Erkenntnisse
zu sammeln. Und am Ende dieses Prozesses steht eben nicht, dass man erklärt hat, dass es eben doch nur ein Folienballon war oder ein Flugzeug oder sowas, sondern dass man verstehen will, wie diese anomale Technologie funktioniert. Das nur nochmal an die Adresse von den UFO, es soll ja wirklich noch UFO-Forscher in Deutschland geben, die allen Ernstes der Meinung sind, dass sie ja bis jetzt 97% aufgeklärt haben und wenn sie mehr Daten hätten, könnten sie den Rest auch noch konventionell erklären. Also das nur noch mal an diese Stelle.
Ja, das ist lustig, ist, weil ich wollte gerade sagen, das ist, ich hätte gesagt, das geht an Spiegel sozusagen, dass er sich aus seiner mittelalterlichen Vorstellung befreien muss und einfach mal Frischluft ins Gehirn lässt. Das ist genau das Gleiche. Also das heißt, wir sind, wenn man das als Schieberegler betrachtet, auf dem man sich bewegt, sind wir von weit entfernt von UFOs, also der deutschen Einstellung. UFOs sind alles Unsinn, ist dieser Schieberegler mittlerweile ganz woanders und der ist vielleicht so weit entfernt von dem, was Spiegel ist, dass die mittlerweile ein Fernglas brauchen, um zu erkennen, wo er steht.
So, aber es geht um rätselhafte Technologie und so weiter. Und das geht auch aus dieser Präsentation hier hervor von Arrow. Das ist, wie gesagt, offiziell von der US-Regierung freigegeben. Hier steht, zu den Missionen, Visionen und Funktionen von Arrow, dem Büro zur Lösung von Anomalien aus allen Domänen, zählt hier unter Science und unter Wissenschaft und Technologie das Enthüllen und Nutzbarmachen von, elusive, sich entziehender. Sich der Beobachtung entziehender und enigmatischer, also rätselhafter Signaturen durch fortgeschrittene Technologien und fokussierte Partnerschaften über alle möglichen Bereiche. Und was meinen die jetzt mit diesen, was sind das für komische Signaturen? Was meinen die damit? Und da gibt es hier auf Seite, hier steht's, hier auf Seite 6, zu den integrierten Operationen, also zu den zu den Tätigkeiten von Arrow zählt, unter anderem hier unten, Moment, hier, UAP Object Recovery, also UFO-Objektbergung. Mhm. Arrow führt die Planung und Durchführung von UAP-Bergungsoperationen in enger Zusammenarbeit mit Arrow und der Science and Technology, also Wissenschafts- und Technologiegruppe, und berät die Kommandos bei der sicheren Handhabung, Aufbewahrung und beim Transport und Transfer von UAP-Objekten und Materialien für Arrow Wissenschafts- und Technologieforschung. Und das ist nicht das Einzige, was hier steht, zu Bergung, sondern auf Seite 8 steht hier auch noch mal irgendwo, Moment, ich muss das erstmal wieder kleiner kriegen hier. UAP Exploitation, also UAP-Verwertung, ja? Mhm. UAP, also Arrow leitet die Verwertung von geborgenen, rätselhaften Technologien an und bringt dabei branchenübergreifende Partnerschaften und die neuesten Entwicklungen in theoretischer und angewandter Physik und im Ingenieurswesen zur Anwendung. Mhm. Und führt strukturierte Aufzeichnung, Synthese und Teilung oder das Teilen von Signature, also von, ja, wie, das ist schwer zu übersetzen, Signature, und Materialanalysen zur Datenkonsistenz über alle operationellen, analytischen und Forschungspartnerschaften. Also Arrow geht es letzten Endes darum, diese Technologie, diese rätselhafte Technologie aus den UFOs zu erforschen, zu verstehen und nutzbar zu machen für die eigenen Zwecke. Das steht hier schwarz auf weiß in dieser offiziell freigegebenen Präsentation von Arrow drin.
Ich würde Signatures in diesem Zusammenhang mit Erscheinungsformen vielleicht übersetzen. Also Sachen, die sichtbar geworden sind, also Signaturen. Ja. Also das ist ja damit gemeint, dass man irgendwelche Sachen hat, die in der Realität für uns erfassbar sind.
Die man erfassen kann. Genau. Irgendwas, was erfassbar ist. Mhm. Genau, ja. Also auch Strahlung, Funk, und alle Sensordaten.
Elektromagnetismus, also alles in der Art Wellen, die ausgebaut strahlt werden, ja.
Ja, das sind wir also jetzt. Es gibt jetzt also ein offizielles UFO-Forschungsbüro. Das offizielle UFO-Forschungsbüro der USA fühlt sich zuständig für die Bergung und Nachentwicklung von rätselhafter UFO-Technologie. Das ist jetzt einfach mal Fakt im Jahr 2023.
Nicht mehr fehlgeleitete Abgasstrahlen von Kampfflugzeugen, die auf dem Infrarot aufgetaucht sind. Also das heißt, es ist ja eigentlich auch, ich sag mal, in gewisser Weise ist eine Entschuldigung fällig von diesen Publikationen. Die müssten ja eigentlich mal kundtun, dass sie massiv daneben gelegen haben. Und nicht in dem Moment, wo es unklar wurde, ob sie daneben gelegen haben, in keiner Weise zurückgezogen haben von ihren Positionen, sondern im Gegenteil, sie haben noch versucht, das zu erhöhen, also den Druck zu erhöhen, um durch Einfluss auf die öffentliche Meinung dafür zu sorgen, dass darüber nicht geredet werden kann. Das sage ich immer deswegen, weil man einem klar sein muss, das ist meine Bitte an die Zuschauer, dass sie es auch weitergeben. Schaut doch einfach, wer sich wie verhalten hat. Wer sich an eine von den wichtigen Sachen im Journalismus ist ja Fehlerkorrektur. Wir machen alle Fehler beim Berichterstatten, dass man sich an die Realität wieder annähert, dass es zum guten Benehmen gehört, dass man Fehler adaptiert, eingesteht, die dabei passieren. Und zu wem man Vertrauen haben kann, es sind Leute, die genau diese Techniken einsetzen. Und das sind eben nicht die sozusagen als seriöse Medien gehandelt werden. Das ist, glaube ich, ein Lerneffekt, den man genau betrachten sollte. Also wenn ihr etwas darüber wissen wollt, seid ihr hier viel besser aufgehoben als beim ZDF zum Beispiel. Ganz einfach.
ZDF, was ist denn das? dass Arrow eine wichtige Rolle spielt, das zeigt sich übrigens auch daran, dass dieses UFO-Forschungsbüro im Pentagon jetzt direkt der stellvertretenden Verteidigungsministerin Kathleen Hicks unterstellt ist. Und das war ja im Verteidigungshaushaltsgesetz für 2023 auch schon so vorgesehen und ist aber immer noch bis vor kurzem unter dem Office of the Undersecretary of Defense for Intelligence gelaufen, was genau die Stelle ist, die halt für den Cover-up sozusagen verantwortlich war, zumindest laut den Leuten, die dort gearbeitet haben, Luis Elizondo und den Leuten, die sich da auskennen. Jetzt ist also unter der Schirmherrschaft, also berichtet jetzt direkt der stellvertretende Verteidigungsministerin, die jetzt auch dafür sorgt, dass Arrow das richtige, die Mittel kriegt, die sie brauchen und so weiter. Das muss man sich mal überlegen, wie hoch dieses UFO-Forschungsbüro im Pentagon angesiedelt ist. Ja, es gibt, glaube ich, kein anderes Land, wo das so hoch angesiedelt ist. Ich meine, in Frankreich, da ist GEPON, die offizielle französische Forschungsbehörde, ist ein Teil vom Raum von der Weltraumforschungszentrum Centre National d'Études Spatiales. Also das so, da ist das was Ziviles. Und in Italien ist es zwar auch beim Verteidigungsministerium, aber wahrscheinlich nicht so direkt so hoch angesiedelt. Also da sehen wir dieses Thema, wie ich gesagt habe, das ist das Wichtigste, was auf die Menschheit zurollt, und die haben das erkannt. Und es ist nur, was ich mich auch noch frage, wie passt das jetzt alles zu den Enthüllungen von David Grush? Denn David Grush hat ja diese spektakuläre Anhörung gemacht. Ich bin übrigens so gut wie fertig mit der Untertitelung dieser historischen Anhörung. Die geht ja über 2 Stunden. Wenn ich das in Auftrag geben würde bei einem Übersetzungsbüro, würde das viele 1.000 Euro kosten übrigens. Deswegen habe ich mich entschlossen, das selber zu machen. Aber dann dauert das natürlich ein bisschen, weil ich kriege ja kein Geld dafür. Muss das also selber hier in meiner Freizeit machen. Und das ist sehr aufwendig, nur so nebenbei erwähnt. Aber es gibt einen...
Ich merke es gerade wieder. Also ich habe ein Interview vor einiger Zeit schon gemacht und habe gedacht, naja, so 2 Tage, dann bin ich damit durch. Es ist ein Heidenaufwand, dieses Übersetzen, auch wenn das automatisch gemacht wird und dann die Sätze wieder glätten, ja. Es ist
aber das ist ja nur die Übersetzung, und dann musst du jeden Satz in 3-4 Teilen immer als Timecode an der Stelle reinpositionieren.
Das heißt, erzähl mir mehr drüber, Robert.
Braucht 10-mal so lang oder so oder noch länger. Also es ist eine enorm echte Sache aufwendig.
Für Leute, die Softwarelösung, also wenn es da was Funktionsfähiges gibt, ist das, wäre das ein wäre auch ein Meilenstein, ein strategischer Meilenstein.
Ja, es gibt was so halbherzig funktioniert, aber das ist gerade bei sowas, wo es wirklich auf jeden Punkt und Komma ankommt und auf den genauen Sinn, was da gesagt wurde, da überlasse ich einfach nichts, gar nichts der Technologie. Ja, so, also aber nochmal zurück zu David Grush, der hat ja ausgepackt von dem House Oversight Committee, und so wie es aussieht, ist es aber jetzt so, dass das Imperium zurückschlägt. Ja, wir hatten, glaube ich, in der letzten Sendung schon mal berichtet, es gibt einen richtigen Pushback, ja, einen Gegenwind, starker Gegenwind jetzt gegen David Grush, denn der hat gegen die offizielle Kommunikationslinie der USA verstoßen, dass es da was gibt und dass wir versuchen, das zu verstehen. Und darum haben wir jetzt hier dieses Office gegründet, dieses Arrow. Aber er sagt ja, wir wissen schon längst, was es ist, und wir haben die Dinger nachgebaut. Und das kann natürlich nicht sein. Und da gab es hier diesen Artikel in The Intercept unter der Überschrift, der UFO-Whistleblower hat seine Sicherheitsfreigabe behalten, obwohl er in der Klapsmühle gelandet ist. Und dieser Ken Klippenstein heißt er, hat er auch in einem Interview gesagt, ist von Geheimdienstlern drauf gestupst worden, dass er sich doch mal angucken soll, was es da für Akten gibt beim Sheriff's Department. Und da gibt's also 2 Vorfälle, wo die in Abstand von 4 Jahren oder so mal dort gewesen sind, weil er betrunken war und seine Frau geglaubt hat, dass er sich umbringt. Ja, das ist also das.
Muss man dazu sagen, er hat ein Telefongespräch mit einem Freund, der sich nach diesem Telefongespräch umgebracht hat. Und das hat ihn schwer aus der Kurve getragen, was, glaube ich, nachvollziehbar ist. Und er wurde beschrieben als suizidal, also dass er zu viel trinkt und in diesem Zustand suizidal wäre. Und ich finde es eine Unverschämtheit, also dass solche Sachen in der Öffentlichkeit sind, dass es jemand, der im Kriegseinsatz war, das ist das, was man mit jungen Menschen macht, die in Kriegseinsätze gehen, also sie kommen traumatisiert zurück, und dann in diesem Zusammenhang wird das genutzt, um jemand wieder weiter zu diskreditieren, den man benutzt hat für seinen Staat, und der Staat diskreditiert ihn dann mit Hilfe dieses Journalisten Ken Klippenstein. Es ist alles unterirdisch, ja.
Also. Und es ist natürlich ein Wink mit dem Zaunpfahl an alle zukünftigen Whistleblower, was denen droht, wenn die jetzt auch noch auspacken wollen. Also ich nehme an, dass das auch der Hintergrund war, warum die das gemacht haben.
Ganz genau. Und deswegen bin ich der Meinung, es muss eine Form von Gerechtigkeit geben. Das heißt, Leute, die sich entschließen, auf diese Weise zu agieren, dann sollen sie hinterher die Verantwortung tragen dafür. Das heißt, die Konsequenzen dazu übernehmen. Also das heißt, wir sind in vielen Sachen sind wir mittlerweile weiter, dass zum Beispiel, wenn Leute depressiv sind oder dass eine psychiatrische Erkrankung auch als Erkrankung akzeptiert wird, dass das nicht so ist, dass es ein, und hier wird versucht zurückzudrehen, also diese Woke-Gesellschaft, die so ungeheuer auf die Individualrechte geht, versucht jetzt hier zu nutzen, dass es genügend Leute gibt, die, wenn jemand, wenn man sagt Psychiatrie, die dann sagen, der kann hier keine Sicherheitsfreigabe mehr behalten. Das ist das, was in diesem Artikel steht. Und ich beglückwünsche nochmal Glenn Greenwald dazu, dass er dieses Schmierenblatt verlassen hat, das solche Sachen macht.
So, es gibt auch Pushback von anderer Seite, und zwar von der New York Post. Der richtet sich dann, also Stephen Greenstreet und Mick West, der Berufsskeptiker, und die richten sich direkt gegen die Anhörungen vor dem US-Kongress selber quasi und haben hier diesen
Video
gemacht, wo sie sich vor allem darauf als dubiose Charaktere bezeichnen, sie George Knapp und Jeremy Corbell, die bei dieser Anhörung auch dabei waren, in völliger Verkennung der Sachlage, nämlich dass die beiden einen ganz großen Beitrag dazu geleistet haben, dass diese Anhörung überhaupt stattgefunden haben. Und hier, es wird hier schon sozusagen als Beweis dafür angeführt, dass da nichts weiter dran sein kann. Die seien dort wie Rockstars reingekommen in diese Anhörung. Und die hätten ja schon früher mal immer falsch gelegen mit ihren und hätten hier diese verrückten Geister- und Monstergeschichten von der Skinwalker Ranch veröffentlicht. Und das ist jetzt sozusagen für Sie der Beweis, weil im April 2021 behauptet wurde, es gab pyramidenförmige UFOs, aber Mick West hätte bewiesen, dass das nur an dieser dreieckigen Blende lag, was dann später von bei der Anhörung von dem Geheimdienstler Scott Bray bestätigt worden sei. Da muss man allerdings dazu sagen, dass es hunderte Objekte gab. Ich weiß nicht, ob das derselbe Vorfall ist, Omaha oder so. Und die Leute sich einfach nicht erklären konnten, wo die herkamen. Und kann schon sein, dass die dreieckig zu sehen sind, was nicht bedeutet, dass es Pyramidenobjekte sind. Ja, und die Tatsache, dass dass die beiden mit Travis Taylor und Jay Stratton, also beide von der UAP Task Force, im Kontakt waren, ist ja schon ein Beweis dafür, dass die sich übertölpeln lassen haben, weil gerade diese beiden verrückten Typen, Travis Taylor aus der Skinwalker Ranch Serie und Jay Stratton, der angeblich Werwölfe gejagt haben soll auf der Skinwalker Ranch, die waren dann verantwortlich im Pentagon für UAPs, und daran sieht man ja schon mal, dass das alles Quatsch sein muss. Das ist so die Argumentationsweise von denen. Und es gibt noch einen anderen Pushback.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, hier geht es ja nicht um Tatsachen, sondern es geht darum, um eine Einordnung, die sagt, das ist doch alles Quatsch. Also der Subtitel ist immer, das ist doch alles Quatsch. Nicht dadurch, dass man widerlegt, was die sagen oder erzählt, was an diesen Beobachtungen jetzt falsch war, sondern wer sich mit sowas beschäftigt, ist nicht ernst zu nehmen. Das ist der Subtitel, und so wird versucht, auf dieser traditionellen Variante, auch was ich vorhin sagte mit Psychiatrie.
Genau.
Es ist eine Diskreditierung, nicht mehr. Es ist eine Denunziation und Diskreditierung, und das ist kein Journalismus. Also ich würde das nicht als etwas bezeichnen, was man an einer Journalistenschule Leute beibringen sollte, wie man mit solchen Themen oder überhaupt mit irgendeinem Thema umgeht.
So, und dann weiterer Pushback richtet sich jetzt auch gegen den Reporter, der vor allem darüber berichtet hat, Ross Coulthard, also Ralph Blumenthal von der New York Times, ist bis jetzt noch ganz gut weggekommen, mit dem werde ich demnächst reden. Hier sehen wir einen Bericht aus so einer Art Medienmagazin vom australischen Sender ABC News, wo die journalistische Befähigung des mehrfach preisgekrönten Top-Investigativjournalisten Ross Coulthard hinterfragt werden soll anhand von einzelnen Clips, die wo er mal was gesagt hat. Dirk, das wollte ich jetzt gerne mal dich fragen. Du hast ja auch dieses Stück angeguckt. Was genau werfen sie ihm vor, und was ist da dran?
Das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Es wird nicht auf konkrete Sachen gesagt, sondern wird zum Beispiel hier wird mit dem Ballon wird die offizielle Variante gesagt, dass man das, die haben ja zur Erinnerung, bei Roswell gab es zuerst eine Pressemitteilung von der US Air Force, dass man im Besitz von außerirdischen Flugobjekten war. Das war ein oder zwei Tage, dann ist das zurückgezogen worden und dann hat man gesagt, es sind Teile von dem Ballon. Dann haben diese Leute die Fotos, die man sieht, haben Teile nach Hause geliefert bekommen. Das ist mittlerweile eigentlich alles gut erforscht. Ich nehme an, das wird man noch in deinem Buch lesen können, weil das Ereignis ja wirklich relevant war, wo auch eine ganze Reihe Leute aufgrund dieses Ereignisses angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, weil sie wussten, dass die offizielle Version eine Lüge war, die auf eine Lüge folgte, die auf eine Lüge folgte. Und das wird in diesem Beitrag behauptet, dass es sich eben um das Mogul, das stimmt ja, es gab dieses Ballonflüge über die Sowjetunion, das, worüber sich die Amerikaner jetzt aufregen, wenn die Chinesen das mit Mythologie machen. Dort hat man versucht, wird gesagt, radioaktive Substanzen einzusammeln, um über Atomtests Bescheid zu wissen. Das ist auch eine Fehlinformation. Man hat Kameras auch über die Sowjetunion geschickt und nach einem Zufallsverfahren zu hoffen, dass man irgendwas erwischt, was interessant wäre. Das, weil man überhaupt keine Flugzeuge zu dem Zeitpunkt drüber schicken konnte. Das wird hier aufgeführt und es wird kein Faktum eigentlich genannt. Also man könnte in all diese Sachen reingehen und sagen, lass uns das mal genauer angucken. Dann wird hier gesagt, wollen Sie uns wirklich erzählen, dass da dass Außerirdische von vielen, vielen Millionen Kilometern zu uns gekommen sind. Und dann sprechen Sie kurz darüber, dass es ja auch noch Leute gibt, die sagen, dass das interdimensional ist. Also nicht der Versuch einer seriösen Behandlung davon, sondern es geht darum, hört euch diesen ganzen Schwachsinn an und die Schlussfolgerung von ihm ist, Sie dürfen selber entscheiden, was Sie davon halten. Nachdem ich nicht erzählt bekommen habe, was ich davon halten kann, außer dass es lächerlich ist.
Ja, und das Interessante dabei ist ja auch, Sie haben ja Ross Coulthard schon auch um sein eigenes Statement gebeten und haben auch sein komplettes Antwortschreiben auf Ihrer Website veröffentlicht, aber Sie sind überhaupt nicht darauf eingegangen, was er da in diesem Antwortschreiben gesagt hat, weil er natürlich, der erfahrene Journalist, an den Fragen, also hier die Fragen, die Sie ihm gestellt haben, warum glauben Sie der Kongressaussage von David Grush, wenn es gar keine Beweise aus erster Hand gibt? Glauben Sie, dass es außerirdische Raumschiffe gibt, die die Erde besucht haben? Glauben Sie, dass die US-Regierung außerirdische Raumschiffe und Leichen geborgen hat, aber die Beweise verborgen hat? Wissen Sie, ob ein außerirdisches Raumschiff im Geheimen von den USA aufbewahrt wird und warum? Wollen Sie den Ort nicht verraten? Und haben Sie Ihre Objektivität als Journalist bei der Berichterstattung über die Behauptungen von David Grush beibehalten? Und da sieht man also schon mal eindeutig, genau wie Ross Coulthard hier sagt, der Tenor dieser Fragen zeigt, dass Media Watch schon eine vorgefasste Agenda hat, wie sie über diese Sache berichten wollen, weil sie auf falschen Vorstellungen beruht. Und man sieht hier dreimal believe, do you believe, do you believe. Ja, ich finde, das ist ein rotes Tuch für jeden Journalisten eigentlich, wenn du so eine Frage, oder für jeden eigentlich, wenn du gefragt wirst zum Journalisten, glaubst du, ja, oder wie ich bin auch mal gefragt worden, was glauben Sie denn, wie sehen denn die Außerirdischen aus und so?
Intelligenter als der, der diese Frage gestellt hat.
So ähnlich wie Sie, nur mit einem größeren Gehirn. Und seine Antworten, und er antwortet ja auch darauf, ja, und sagt ganz klar, er bezieht sich natürlich auf jemanden, der von mehrfacher Seite bestätigt worden ist. Also es gibt ja nun wirklich, was die ja auch völlig rauslassen, ja, dass der David Grush nicht alleine ist, sondern dass es da noch diese ganzen anderen Leute gibt, die sich für ihn verbürgen, dass es den gegenwärtigen Inspector General der Geheimdienste gibt, der ja das für dringend und glaubwürdig befunden hat, nachdem er selber mit Leuten geredet hat, von denen Grush erzählt hat. Mhm. Er nennt die dann hier auch und sagt auch in diesem, das kann man sich alles mal komplett durchlesen, es ist sehr interessant, was er hier noch vor allem sagt in seinem Buch in Plain Sight, da hat er auch selber einen First-Hand Witness, einen Zeugen aus erster Hand interviewt, nämlich einen Ned Kobitz, der über ein geheimes UAP-Bergungs- und Reverse-Engineering-Programm informiert wurde, als er eine führende Position in der Forschung und Entwicklung bei der US Navy hatte. Und er sagte, er wurde darüber informiert, dass die US mehrere nichtmenschliche Fluggeräte hatten und wurde auch sogar mal nach seiner Expertenmeinung gefragt, wie sowas hergestellt worden sein könnte und so. All das wurde also in diesem Bericht von MediaWatch überhaupt nicht erwähnt, aber ist ja auch klar, die wollten einfach ein kurzes, knackiges Stück machen, um den zu zerreißen. Und das ist alles. Das ist also auch Pushback. Und ja, der letzte Pushback, das muss man sagen, das betrifft jetzt auch sogar das Oversight Committee im Kongress. Christopher Mellon hat hier darüber informiert. Es sieht so aus, es gäbe es wenig Aussichten derzeit für weitere Anhörungen über UAPs vom House Oversight Committee, aber die Geheimdienstausschüsse und Streitkräfteausschüsse bleiben dort weiterhin dran und es gibt weitreichende Gesetzgebung im Verteidigungshaushaltsgesetz, wo ein Prozess zur Freigabe von Unmengen an UAP-Daten vorgesehen ist. Also die Anhörung wurde, so wie man das hört, die weitere Anhörung vor dem House Oversight Committee, die ja angekündigt wurden während dieser Anhörung, wird es nicht geben, weil der Chef von dem House Oversight Committee mit dem Chef vom Geheimdienstausschuss geredet hat. Und der Chef vom Geheimdienstausschuss hat ihm gesagt, wir machen das nicht mehr, weil das dem Ansehen des Pentagon schadet. Interessant. Und jetzt ist auch so, dass der Chef von dem Geheimdienstausschuss ein gewisser Mike Turner ist, aus Ohio. Und Mike Turner ist also damit sozusagen für den Bundesstaat verantwortlich, wo sich die Wright-Patterson Air Force Base befindet, wo ja nun die Trümmerteile von Roswell hingebracht worden sein sollen und wo viele Sachen laufen, wo auch die wo auch Firmen wie Radiance Technologies ansässig sind, also Vertragsunternehmen des Pentagon, die sich ganz offen für UFO-Technologie interessieren und auch schon die führende Leute eingestellt haben, nämlich zum Beispiel Travis Taylor, also Leute, die früher bei der UIP Task Force waren, die jetzt dort bei dieser Firma angestellt sind. Also da sehen wir, da tobt ein Machtkampf hinter den Kulissen darum, wie dieses Thema weiter angegangen wird, was bekannt wird und so weiter und so fort. Möglichst soll alles unter dem Deckel gehalten werden. Das ist die Situation in den USA. Aber das Gute dabei ist, es gibt Neuigkeiten aus außerhalb der USA. Das Ganze spielt sich ja nicht nur in den USA ab, sondern jetzt auch in Mexiko. Und in Mexiko hat jetzt ein Parlamentarier angekündigt in diesem Interview mit dem mexikanischen Journalisten Jaime Maussan. Ich zeig's hier mal. Er heißt Sergio Gutierrez Luna. Er ist Vizepräsident der Permanenten Kommission und war auch bis letztes Jahr noch Präsident der Abgeordnetenkammer. Und er organisiert gemeinsam mit dem mexikanischen Journalisten Jaime Maussan eine UAP-Anhörung im Kongress. Und zwar haben sie vor, dass sie jetzt auch Gesetze machen wollen über UAPs. Es geht darum, dass man der Erwartung der Welt gerecht wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch Kriterien festlegt, um die UAP-Anwesenheit im Luftraum irgendwie in das Luftsicherheitsgesetz in Mexiko mit aufzunehmen. Also wie man jetzt damit umgeht. Und es wird das erste Land der Welt sein, sagt der Mitarbeiter von Jaime Maussan, dass die Präsenz der Nichtmenschen auf unserem Planeten akzeptiert. So sehen die das. In Mexiko sind die ja total unkritisch auch. Gerade Jaime Maussan hat ja auch immer viele, viele UFO-Videos und so weiter, wo man halt auch nicht weiß, was steckt da jetzt wirklich dahinter. Aber man sieht, dass die in Mexiko auf jeden Fall viel offener sind für das Thema. Und es sind einige Leute geladen zu dieser Anhörung, zum Beispiel Ryan Graves. Die komplette Liste sage ich euch gleich. Aber Ryan Graves, der ehemalige Navy-Pilot, der auch bei der US-Kongress-Anhörung dabei war, der wird auch in Mexiko dabei sein. Der diese
Organisation gegründet hat für Leute, 30 Mitglieder der Streitkräfte, die entsprechende Erlebnisse hatten. Ne? Also einer der Pushing Forces, also der Kräfte ist, die für Aufklärung sorgen.
Genau, und es wird noch jemand anderes kommen, ein brasilianischer Forscher, der sehr hoch angesehen ist und der auch schon mal früher in Brasilien bei der UFO-Anhörung gesprochen hat. Das war letztes Jahr oder war das dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Und darüber haben wir auch berichtet. Er heißt Rony Vernet. Und ich habe ihn gefragt während eines Interviews, wie er zu dieser Anhörung, wie er zu der Einladung zu dieser Anhörung am 12. September im mexikanischen Kongress gekommen ist. Und das hat er mir geantwortet.
Jaime Maussan ist ein mexikanischer Journalist, der seit Jahren über UFOs berichtet. Ich glaube, man kann sagen, dass er zum Lobbyisten geworden ist, um den Kongress zu beeinflussen, weil er dieses Thema für wichtig hält. Und Jaime wusste, dass ich zu den Leuten gehörte, die hier in Brasilien im Senat beraten, tätig waren und Einfluss nahmen. Er wusste, dass ich bei der letzten Anhörung in Brasilien zu diesem Fall im Amazonasgebiet gesprochen hatte. Ich stehe gerade in Kontakt mit den Senatoren und vor etwa 1,5 Wochen traten sie an mich heran. Und die Senatoren in Brasilien sagten, okay, Ronnie, es ist an der Zeit, das Thema noch einmal zu diskutieren. Was denkst du, was können wir tun, um die Transparenz bei diesem Thema zu verbessern? Und was sind deine Empfehlungen? Was können wir tun? Wie können wir helfen? Was passiert in der Welt? Könntest du uns kurz berichten, was in diesem Bereich vor sich geht? Die Leute in Mexiko, einschließlich Jaime, wussten, dass ich daran arbeite. Und sie sind sehr interessiert an dem Netzwerk, das ich mit dem Kongress aufbaue, um den Mexikanern zu erklären, was in der Vergangenheit passiert ist. Diese historischen Fälle, die offiziellen Untersuchungen und auch das, was ich gerade mit den Senatoren mache, um mehr Transparenz in dieses Thema zu bringen. Und das war der Grund, warum ich zu dieser Anhörung eingeladen wurde.
Soweit Ronnie Vernet. Und das Interessante jetzt dabei ist, wir haben eigentlich gar nicht über diese Anhörung geredet, sondern wir haben über diese krassen Zwischenfälle im Dschungel von Peru geredet, wo Menschen von fliegenden Wesen auf schwebenden Plattformen mit Licht- und Laserstrahlen angegriffen werden und wo inzwischen schon die Polizei und sogar das Militär sich dafür interessiert. Und über all das haben wir gesprochen und darüber werden wir im weiteren Verlauf der Sendung noch reden. Aber ich wollte hier nur noch mal kurz sagen zu dem, was er gerade gesagt hat. Man sieht also, die interessieren sich dafür hinter den Kulissen, wie können sie ein Netzwerk aufbauen, wie können sie Experten finden, wie sie orientieren sich an dem, was in Brasilien und in Amerika passiert ist und laden sich jetzt die wichtigsten Leute dazu ein. Es kommt sogar jemand aus Japan, ein japanischer Abgeordneter, der sich auch mit sowas beschäftigt hat. Also dieses Thema ist ein Thema, das sich jetzt stetig weiter internationalisieren wird. Und wir können uns zurücklehnen und beobachten, wie jetzt überall die Initiativen aufploppen werden, ist meine Theorie.
Was sagst du? Also ich bin sehr angetan. Also Südamerika ist in dieser Hinsicht auch Brasilien, ne? Also das heißt, die Leute sind offener, durchlässiger. Die gehen da nicht klotzköpfig ran, sondern vielleicht sogar ein bisschen tollkühn, aber bei einer Frage, die von allen anderen abgeblockt wird, ist das eine gesunde Reaktion. Ja, also ich bin ziemlich beeindruckt, von was von da kommt. Eben auch, wie du gesagt hast, Brasilien, Ubatuba, auch wie sich das Militär dort verhält, ist unterliegt einer anderen Logik. Ja, auch wenn die Staaten eine Militärvergangenheit haben, oft sind ihre, also ich frage mich immer, hast du eine Erklärung dafür? Du bist ja nun in diesem Kulturkreis ständig unterwegs, warum die so viel offener sind. Also ich habe dann schon überlegt, ob das sozusagen, je weiter Norden, je protestantischer das wird, umso, ob das mit der Südamerika, mit sozusagen der Nähe zu den alten afrikanischen Kulten und da ist ja eine Menge unterwegs, also an Spiritualität in Südamerika. Hängt das damit zusammen, dass es einfach eine größere Öffentlichkeit
gibt? Das denke ich schon, aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die einfach nicht so zugebombt worden sind mit Propaganda und Desinformation in den Massenmedien. Viele von denen führen ja einfache Leben oder haben jedenfalls jahrzehntelang einfache Leben geführt, weißt du? Ich meine, es gibt ja immer noch Landstriche, wo das mit Strom und mit Telefon und Internet ein Problem gibt und so weiter. Und die sind von daher, denke ich, also ich denke, es ist gar nicht so sehr der Volksglauben oder sowas, sondern es ist eher so die es gab da nicht so viel Propaganda. Und weil es, das muss man ja wirklich sehen, in den westlichen Medien gab es ja seit dem Robertson-Panel wirklich immer wieder große Versuche, dieses Thema lächerlich zu machen. Ich glaube, das ist in Südamerika nie so passiert, ist meine Meinung. Also vielleicht täusche ich mich
auch. Ja, guter, interessanter Gedankengang, habe ich noch nicht
gehabt. Aber wer noch mal zu dieser Anhörung kommt im mexikanischen Kongress, das ist jetzt also auch klar, inzwischen schält sich das immer mehr raus. Und zwar werden Ryan Graves dabei sein, wie ich schon gesagt habe, der US-Navy-Pilot. Dann Robert Salas, derjenige, der vom Malmstrom Air Force Base Vorfall mit den Atomraketen, der wird dort auch sein. Avi Loeb von der Harvard University wird dort sprechen. Dann Ronny Vernet, er wird über die über die Zwischenfälle im Dschungel reden, dazu komme ich gleich noch. Yoshiharu Asakawa, ein Abgeordneter aus dem japanischen Abgeordnetenhaus, und Jaime Maussan. Das ist so die Liste, wie sie im Moment steht, und die, wie gesagt, alles das um die Realität der UFOs aufzuzeigen und sich zu überlegen, wie man dann das in ein Luftsicherheitsgesetz gießt, finde ich eine gute Idee. Erster Schritt, gibt aber noch vieles weiteres zu erledigen. Und wir machen jetzt erstmal hier Schluss auf YouTube. Wir werden aber vorher, nicht vorher, sondern danach, werden wir reden über die Frage, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Es steht ja in den USA jetzt ein Präsidentschaftskampf, Wahlkampf an. Mhm. Und es stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle UFOs dabei spielen werden und welche neue Gesetze der US-Kongress da auf den Weg bringt, wie es mit der Untersuchung des Inspector General weitergeht und so weiter. All das werden wir besprechen, und insbesondere werden wir ganz detailliert eingehen auf diese seltsamen Zwischenfälle in Peru, wo Menschen gejagt werden von seltsamen Wesen auf schwebenden Plattformen, was sogar dazu geführt hat, dass das US-Militär dort jetzt plötzlich eingerückt ist. Also
ja, das wollte ich gerade sagen, das hattest du nicht erwähnt. Also eigentlich eine unglaubliche Geschichte.
Eine unglaubliche Sache, die völlig an der Öffentlichkeit vorbeigegangen ist, weil es natürlich auch so beängstigend ist, aber es gehört eben auch zu diesem Phänomen dazu. Und wir haben dazu mit Ronny Vernet gesprochen, der ein ausgemachter Experte ist für diese Fälle. Denn es findet ja nicht gerade jetzt in Peru statt, sondern seit Jahrzehnten überall im Amazonas, im Dschungel. Und wir werden also über diesen Fall und über diese anderen Fälle jetzt gleich noch ganz ausdrücklich und umfassend berichten. Aber nur für Abonnenten auf exomagazin.tv. Mit irgendwas müssen wir unser Geld verdienen. Schaut mal vorbei. Da gibt's wirklich jede Menge Sachen, die ihr nirgendwo sonst findet. Mhm. Aus aller Welt. Und damit ist jetzt erstmal Schluss hier auf YouTube, und wir sehen uns gleich wieder auf ExoMagazin TV. Bis gleich.